legen wir mal los. Letztes Mal hatten wir gegen Ende der Vorlesung das Pumping-Lemma behandelt. Ich will es gerade noch mal kurz rekapitulieren. Insbesondere deswegen, weil wir noch gar keine Anwendung gesehen haben. Diese wichtige Anwendung, die dann kommen wird, ist ja die hier, wie zeigt man, dass eine Sprache nicht regulär ist. Und das Pumping-Lemma sagt uns eben, dass es für jede reguläre Sprache eine Zahl gibt, die sogenannte Pumping-Lemma-Zahl, sodass alle Wörter, die größer gleich diese Länge sind, dass die sich zerlegen lassen in diese drei Teilworte UVW, sodass sie den mittleren Teil beliebig oft aufpumpen können, sodass also UV hoch IW auch wieder in der Sprache ist, mit zwei Seitenbedingungen, dass das, was Sie aufpumpen, auch nicht leer ist, sonst ist es ziemlich sinnlos, das aufzupumpen, und dass der erste Teil UV, dass der mindestens die Länge N hat. Und den Beweis möchte ich nicht nochmal durchgehen, aber wir kommen dann zu den Anwendungen. Und das erste ist absolut die klassische Anwendung, zu zeigen, dass die Sprache aller A hoch I, B hoch I, also aller Wörter, wo erst eine gewisse Anzahl von A's kommt und dann eine gleiche Anzahl von B's, dass diese Sprache nicht regulär ist, also kein Automat kann genau diese Sprache erkennen. Und das macht man typischerweise indirekt. Wir nehmen an, die Sprache sei doch regulär. Aha, dann müsste ja das Pumping-Lemma auf sie anwendbar sein. Dann müsste es also so ein N geben, eine Pumping-Lemma-Zahl, sodass alle Wörter, die größer als N sind, tatsächlich diesen Aufpumpeffekt gehorchen. Okay, und jetzt wählen wir ein Wort, und das ist das Kritische, die kritische Wahl. Wir wählen jetzt ein Wort, um das zum Widerspruch zu führen, dass wir dann aufpumpen werden. Und das sieht jetzt so aus, als ob das irgendwie kanonisch ist. Ah ja, wenn das N die Pumping-Lemma-Zahl ist und ich habe so eine Sprache gegeben, A hoch I, B hoch I, dann setze ich halt über für das I überall N ein und dann funktioniert das schon. Das funktioniert hier bei diesen einfachen Beispielen. Unter Umständen müssten wir vielleicht auch zwei N einsetzen oder N Quadrat oder irgendwas anderes. Das heißt, da müssen Sie schon ein bisschen sich das genauer angucken, um diesen Widerspruch hervorzukitzeln. Hier funktioniert es mit ganz einfachen Mitteln. Okay, wir wählen jetzt also unser Wort als a hoch n, b hoch n. Das hat mindestens die Länge n. Und dann kann man es also zerlegen in die drei Teile UVW. Und die müssen natürlich folgendes sieht man sofort. Der Teil UV darf nur A's enthalten. Warum? Weil nämlich nach dem Pumping-Lemma ja der erste Teil des UV, es muss immer so eine Zerlegung sein, sodass das der erste Teil des UV, dass der kleiner gleich N ist. Aber wenn der kleiner gleich N ist, dann ist natürlich er nur in diesem ersten Teil vom Z, in dem A hoch N, das heißt, da sind nur A's drin. Okay, und wir wissen auch, dass das V nicht leer ist. Das ist die zweite Bedingung, die in dem Pumping-Lemma drin steckt. Okay, und dann haben wir auch schon den Widerspruch. Dann müsste nämlich gelten, dass auch dieses Wort A hoch N minus Länge von V und B hoch N, dass das auch in der Sprache drin ist. Wieso? Naja, dieses Wort, das ist gerade das Wort U, V hoch I, W, wo Sie das I gleich 0 gesetzt haben. Das heißt, es ist ein extremer Spezialfall. Sie haben einfach gesagt, ja gut, man kann eben auch das V ganz rausstreichen. Das muss dann auch wieder in der Sprache sein. Das heißt, mit dem Aufpumpen muss man immer dran denken, das kann auch noch kleiner werden. Also V hoch I könnte auch ganz leer werden. Meistens will man es größer machen, aber hier genügt es auch, wenn man das V ganz rausschmeißt. Und damit dieses Wort hat eben gerade die Gestalt a hoch n minus v. Warum? Weil eben der v-Teil nur in a drin, in dem a-Teil drin liegt. Und wenn wir den jetzt weglassen, müssen wir eben gerade die Länge des v-Teils abziehen von dem a-Teil. und aber der B-Teil, der bleibt unverändert. Wir haben nichts, das V war ja nur, enthielt nur A's, also haben wir jetzt den A-Teil erniedrigt, aber den B-Teil gleichgelassen. Naja, und die Sprache, dieses Wort ist eben gerade per Definition nicht in der Sprache. Das heißt, jetzt haben wir den Widerspruch rausgekitzelt mit dem Pumping, denn man müsste es in der Sprache sein, aber per Definition der Sprache ist es eben nicht drin, weil die beiden Exponenten verschieden sind. Fragen dazu? Ja, das ist ja toll, wie gut das funktioniert hier. Dann kann man da noch ein Motto ableiten, dass Sie eben mit endlichen Automaten nicht beliebig weit zählen können. Und das ist eben gerade, Sie müssten sich merken, wenn Sie die A's durchlaufen, ja, wie viele waren das dann? Und das kann man sich intuitiv schon vorstellen. Ein endlicher Automat kann eben nicht beliebig weit zählen. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass Sie eben damit auch Worte akzeptieren, die eben nicht dieser schönen Form A hoch I, B hoch I genügen. Testfrage, ist diese Sprache hier regulär, A hoch N, B hoch N, wobei Sie aber das N beschränken auf alle Wörter, auf N kleiner gleich eine Million. Ja. Machen wir es, die Antwort ist richtig, ja, die Begründung auch. Man kann es aber noch ein bisschen verallgemeinern. Wenn Sie auf Piazza die Diskussion verfolgt haben, da wurde auch gleich schon so ein Argument gegeben, jede endliche Sprache ist nämlich regulär, indem man ja entweder einen Automaten baut, einen NFA, der gerade für jedes Wort einen Weg zu einem Endzustand hat oder einen regulären Ausdruck hinschreibt, der eben sagt, Wort 1 oder Wort 2 oder Wort N. Das heißt, das hier ist natürlich eine endliche, wenn auch ziemlich große Sprache und damit ist sie regulär und das hat also mit dem Pumping-Nehmer oder sowas gar nichts mehr zu tun. Das ist einfach, endliche Sprachen sind in gewisser Weise trivial und da geht ziemlich viel. So. Machen wir nochmal ein Beispiel für eine Pumping-Nehmer-Anwendung. Jetzt nehmen wir die Sprache der 0 hoch m Quadrat und ich behaupte, das ist auch nicht regulär. Also ein endlicher Automat kann nicht testen, ob Sie ihm eine quadratische Anzahl von irgendeinem Buchstaben geben. Das ist ja jetzt ein bisschen anders gelagert. Hier muss er nicht zählen, er muss jetzt die Eigenschaft, ist irgendeine Anzahl quadratisch, testen können und das kann er auch nicht. Wie geht das? Auch wieder, wir nehmen mal an, die Sprache sei doch regulär, damit wir das Pumping-Nehmer anwenden können. Und dann gibt es eben eine Pumping-Nehmer-Zahl, N nennen wir die mal, für diese Sprache. Ja, und jetzt muss man wieder so ein Wort sich suchen, das, wenn man es geeignet aufpumpt, den Widerspruch hervorkitzelt. Und da muss man jetzt wieder ein bisschen Intelligenz reinstecken. Und ich nehme jetzt die Pumping-Nehmer-Zahl zum Quadrat. Das also gerade auch wieder, das ist auch wieder dieser einfache Fall, wo man gerade die Pumping-Nehmer-Zahl als den Parameter da reinsteckt. Wie gesagt, Warnung, das geht nicht immer so einfach. Und hier funktioniert es aber. Also ich nehme als mein Wort gerade O hoch N Quadrat und dann ist es nach dem Pumping-Nehmer zerlegbar in UVW und mit den üblichen Längeneinschränkungen, dass UV kleiner gleich N sein muss und V muss natürlich sowieso kleiner gleich sein und 1, also V darf nicht leer sein. Und dann eben das Entscheidende, dass alle aufgepumpten Varianten des Wortes auch wieder in der Sprache sind für jede beliebige natürliche Zahl L. Schauen wir mal, warum das jetzt widersprüchlich ist. Erstmal eine kurze Zwischenbemerkung, dass das in der Sprache ist für jedes L, heißt ja nichts anderes, dass die Länge dieser Wörter alle quadratisch ist. Und wenn ich jetzt L gleich 2 einsetze, dann habe ich eben diese Bemerkung, die da jetzt gerade steht, dass also U, V Quadrat, W eine quadratische Länge hat. Nach Definition einfach hier, das ist die Sprache. Und das führt jetzt zum Widerspruch. N Quadrat ist gerade die Länge von Z, denn Z sind ja gerade, ist ja gerade das Wort 0 hoch N Quadrat und ist gerade das Wort UVW, das ist ja die Zerlegung. Das heißt, die Länge von Z ist gerade die Länge von UVW natürlich auch. Und wenn ich jetzt das V aufpumpe, dann wird das Wort natürlich größer. Also UV Quadrat W ist nochmal größer. Und ja, das ist jetzt kleiner gleich N Quadrat plus N. Wieso kommt das? Also ich habe N Quadrat, das ist eben die Länge von dem Gesamtwort. Und jetzt habe ich was dazu getan, nämlich nochmal ein V. Und das V ist aber, das haben wir hier oben, V ist kleiner gleich N. Also ich habe höchstens N dazu getan. Das heißt, wenn ich da, das heißt, das ist gerade die Begründung hier für den Schritt, dass es kleiner gleich N Quadrat plus N ist. Denn das V könnte ja auch viel kleiner als N sein, aber es ist eben maximal N. Ja, und das ist natürlich echt kleiner als N Quadrat plus N plus 1 und 2N plus 1, was wiederum eine Quadratzahl ist, nämlich N plus 1 im Quadrat. Und dann haben wir den Widerspruch, denn jetzt haben wir zwischen N Quadrat und N plus 1 Quadrat noch eine Quadratzahl entdeckt, was natürlich durchaus spannend wäre, aber leider ist dem nicht so. Zwischen n und n plus 1 Quadrat liegt keine weitere Quadratzahl. Das heißt, das ist einfach, weil wir jetzt hier zweimal einen kleiner hatten, gibt's da, das ist der Widerspruch. Und etwas, was jetzt weniger mit Zahlen zu tun hat, sondern näher an der Informatik dran liegt, erstmal eine ganz abstrakte Version, die Sprache der balancierten Klammerausdrücke über Klammer auf, Klammer zu. Das sind also alle Sequenzen, wo Sie zu jeder öffnenden auch eine schließende haben und die zuerst die öffnende kommt und dann erst die schließende kommt. Ich spezifiziere es bewusst nicht jetzt genauer, das ist ein bisschen länglich. Die Behauptung, die man entweder auf einem Übungsblatt oder zu Hause sich mal selbst überlegen sollte, diese Sprache ist nicht regulär. Und das ist wieder ein ähnliches Problem. Sie müssten im einfachen Fall, wenn Sie die A hoch I, B hoch I haben, müssen Sie die A's zählen, um dann zu gucken, ob gleich viele B's da sind. Hier müssten Sie sich merken, ja, wie viele öffnende Klammern sind denn da? Das können Sie eben auch nicht. Das ist also ein ähnliches Problem. Das hier ist sogar noch ein bisschen schwieriger. Und es hat aber, also das werden wir jetzt hier nicht beweisen, aber es ist vom Flair her ähnlich zu dem, was wir gesehen haben. Und daraus folgt dann, dass zum Beispiel die Sprache der arithmetischen Ausdrücke, wo Sie also nicht nur Klammern haben, sondern auch noch Bezeichner, Zahlen, Plus und so weiter, mal, dass die genauso wenig regulär ist. Wieso? Das ist jetzt die direkte Schlussfolgerung. Also ich würde das nicht mal als Satz, sondern als Korrelat bezeichnen. Denn nehmen wir mal an, die arithmetischen Ausdrücke seien doch regulär, dann hätte ich also einen endlichen Automaten, der die akzeptiert, dann ersetze ich in dem endlichen Automaten alle Transitionen von Zeichen außer den Klammerzeichen mit dem leeren Wort und dann kriege ich nämlich gerade meine Klammersprache. Alles andere ist ja weggefallen und die arithmetischen Ausdrücke sind nur eine Anreicherung von den Klammerausdrücken mit zusätzlichen Dingen zwischendurch, die aber die inhärente Nichtregularität dem keinen Unterschied machen. Und das heißt eben, in der Programmiersprache können Sie die Syntax von arithmetischen Ausdrücken, die Klammern haben, also die unbegrenzt schachtelbar sind, können Sie einfach nicht mit dem regulären Ausdruck beschreiben. Sie brauchen da, und das werden wir dann in zwei Wochen oder sowas spätestens hören, kontextfreie Grammatiken. Ja, genau. Und der Widerspruch war eben, dass wenn Sie dir überall alles außer den Klammern in dem akzeptierenden Automaten durch Epsilon ersetzen, dann kriegen Sie gerade die reinen Klammerausdrücke. Und die haben wir eben, naja, bewiesen haben wir das nicht, dass die nicht regulär sind. Aber ich habe es zumindest gesagt und als Übung empfohlen. Kurze Bemerkung, damit keine Verwirrung hier auftritt. Regulär zu sein für eine Sprache ist nicht dasselbe, wie dass das Pumping-Nemmer gilt. Das Pumping-Nemmer ist echt allgemeiner. Das heißt, es gibt auch nicht reguläre Sprachen, für die das Pumping-Nemmer gilt. Das heißt, die Situation sieht wirklich so aus. Sie haben die regulären Sprachen, für die gilt das Pumping Nemma alle, aber die sind echt enthalten in den Sprachen, wo das Pumping Nemma gilt, und die sind natürlich enthalten in allen Sprachen. Das heißt, Sie können das in die eine Richtung nehmen, wenn das Pumping Nemma nicht gilt, dann kann es auch keine reguläre Sprache sein, aber wenn es eine reguläre Sprache ist, muss demnach noch lange nicht das Pumping Nemma gelten. So, jetzt kommt ein neuer Block, aber weiterhin für reguläre Ausdrücke, Entscheidungsverfahren. Also diverse Fragen, Entscheidungsprobleme, die wir für reguläre Sprachen gerne lösen möchten und können. Und das sind eben immer Probleme der Gestalt. Es kommen ein oder mehrere Objekte rein, die reguläre Sprachen repräsentieren. Also einen DFA, einen NFA, ein regulärer Ausdruck, was auch immer. Und dann gibt es irgendeine Frage, hat dieses Objekt irgendeine Eigenschaft? Und da werden wir uns angucken, welche Eigenschaften tatsächlich entscheidbar sind. Und das nennt man eben entscheidbar, so ein Problem, wenn es einen Algorithmus gibt, der einem die Lösung liefert, der also in endlicher Zeit genau die richtige Antwort liefert. Und wir werden jetzt sehen, dass für die regulären Sprachen alle einigermaßen interessanten Probleme entscheidbar sind, aber wir werden dann im zweiten Teil der Vorlesung sehen, dass es für kontextfreie Grammatiken eine ganze Reihe von einfachen Problemen gibt, die für die regulären Sprachen entscheidbar sind, aber für die kontextfreien sind sie nicht mehr entscheidbar. Es gibt keinen Algorithmus, der dafür die Lösung findet. Das heißt, das hier ist jetzt für die regulären Sprachen eher ein Sonderfall, weil die so sehr simpel sind. Ja, und jetzt wollen wir uns eben interessieren, welche Probleme sind für die Grammatiken oder DFAs oder NFAs entscheidbar. Und auch dabei werden wir auch kurz immer auf den Laufzeit eingehen. Gut. Also gegeben irgendein Objekt D, das kann DFA, NFA, regulärer Ausdruck, rechtslinearer Grammatik sein. Was ist das Wortproblem? Das Wortproblem ist einfach die Frage, ist das Wort in der Sprache, die von diesem Objekt beschrieben wird? Hatten wir schon mal ganz am Anfang beschrieben, definiert. Dann das Leerheitsproblem ist die Frage, ist diese Sprache vielleicht leer, die ich da definiert habe? Endlichkeitsproblem ist die Sprache endlich, die ich damit definiere. Und als Äquivalenzproblem auch sehr hilfreich, wenn man zwei Beschreibungen einer Sprache hat, ist es vielleicht dieselbe Sprache. Das ist oft was man wissen will. Man fängt mit irgendeiner komplizierten Beschreibung an, dann merkt man, oh, die kann man hier vereinfachen, da vereinfachen. Und am Ende hat man die ziemlich umgemodelt. Jetzt fragt man sich, habe ich da eigentlich einen Fehler gemacht oder sind die beiden Beschreibungen, die ich habe, wirklich äquivalent? Und das sind, wird sich herausstellen, alles entscheidbare Probleme. Und wir fangen mal mit dem Wortproblem an. Und hier ist das Wortproblem, wenn ich gegeben habe ein Wort und einen DFA, dann ist das entscheidbar. Das wissen wir von der ersten Vorlesung schon. Man einfach dann läuft das Wort entlang durch den DFA. Das heißt, das ist in O von Länge von W entscheidbar. Jetzt ist das hier noch ein bisschen genauer aufgedröselt. Hier steht nochmal plus Größe von M. Das ist so ein, die meisten Autoren lassen das eher unter den Tisch fallen, weil die Maschine, die DFA, ist jetzt auch Teil der Eingabe. Es ist nicht, dass Sie eine fixe Maschine haben und jetzt für die Eingabe ist nur das Wort, sondern wir haben das Problem hier so gestellt, sowohl das Wort als auch die Maschine kommen rein. Und dann könnte es eben sein, dass die Maschine irgendwie so dargestellt ist, dass dieses Problem, dieses Wortproblem man muss die Maschine erst ein bisschen in irgendeine schöne Form bringen, damit man sie benutzen kann, um das Ganze in linearer Zeit zu machen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, die Maschine ist kodiert, indem Sie nicht so eine direkte Tabelle haben zu jedem Zustand und zu jedem zu jedem Buchstaben, was ist der nächste Zustand, sondern die ist irgendwie linear kodiert. Das heißt, sie stehen einfach linear hintereinander, diese Übergänge. Dann müssen Sie die erstmal in eine geeignete Form bringen, damit Sie auch tatsächlich in jedem Schritt in konstanter Zeit den nächsten Zustand berechnen können. Denn wenn Sie jetzt so eine lineare Darstellung haben und müssten in jedem Schritt erstmal durch die ganze Maschine durchlaufen, dann wäre natürlich jeder Schritt nicht konstante Zeit und damit nicht einfach Länge von W, sondern sowas wie Länge von W mal Länge von M zum Beispiel. Das heißt, da versteckt sich noch so ein das Problem, dass Sie wirklich eine bestimmte Darstellung der Maschine brauchen, um eben in linearer Zeit das Wort durchlaufen zu können. Für NFAs ist das Wortproblem gleich auch entscheidbar und da fokussieren wir gleich mal auf diesen Teil hier. Das mit dem Plus N, das lassen wir weg. Und wieso ist das in Länge von W, aber jetzt multipliziert mit Q Quadrat entscheidbar? Das kann man anhand des Algorithmus sich klar machen. Das heißt, hier ist der Algorithmus, sei also Q unsere Zustandsmenge, die von 1 bis S geht. Wir fangen in Zustand 1 an und unser W sei das Wort A1 bis AN. Und der folgende Algorithmus löst jetzt das Problem für NFAs, das Wortproblem. Wir setzen erstmal eine Menge S, das ist die Menge der Zustände, die wir ausgehend vom Startzustand erreichen können durch irgendeinen Weg, wenn wir das Wort schrittweise entlang gehen. Das heißt, es ist im Allgemeinen eine mehrelementige Menge, aber man startet eben mit der Menge, wo nur der Startzustand drin ist und dann läuft man dieses Wort entlang, das ist gerade diese Vorschleife hier, und modifiziert diese Zustandsmenge S ihren augenblicklichen parallel erreichbaren Zustandsmenge, indem sie jedes Mal das vorherige S nehmen und über alle Zustände drüber iterieren, nehmen also jeden Zustand drüber daraus und bilden eben Delta von dem jetzigen Zustand J unter dem Buchstaben AI, der eben gerade das I kommt aus der Schleife raus. Das heißt, Sie müssen jetzt hier eine Vereinigung bilden und die Vereinigung hat im schlimmsten Fall wie viel Teilmengen, die Sie da vereinigen müssen, naja, im schlimmsten Fall so viel Teilmengen, wie Sie Zustände haben, weil Sie gerade über die Menge S iterieren und S könnten jetzt in dem Moment gerade alle Zustände sein. Das heißt, Sie haben hier nochmal eine lokale Schleife, die sich hinter dieser Vereinigung verbirgt, eine Schleife über alle Zustände in S. Und dann müssen Sie sich fragen, wie teuer ist es denn jetzt, wenn Sie die Vereinigung bilden? Ja, wenn Sie die Vereinigung von zwei Mengen bilden, die maximal eben die Größe S haben, dann ist das auch wieder linear in S. Das ist nicht in konstanter Zeit. Also jedenfalls für beliebig große Mengen nicht in konstanter Zeit machbar. Und damit kriegen Sie dort nochmal ein Produkt mit der Größe des Zustandsraumes. Das heißt, einmal hier versteckt sich eine Iteration drüber über maximal Größe von Q-Elementen. Die steht sogar explizit dabei, aber die Tatsache, dass Sie eine Vereinigung haben und jede Vereinigung selbst kostet eben so viel wie die, oder im schlimmsten Fall so viel wie die Menge groß sein kann, das ist die zweite Iteration, die eben Kardinalität von Q lang dauern kann. Und deswegen kriegen Sie hier nochmal ein Q-Quadrat dabei, weil Sie eben in jedem Schritt, in jedem Buchstaben, kriegen Sie diese Q-Quadrat Aufwand, wenn Sie diese Mengen parallel weiterverfolgen. Und das ist also das Ganze, was dahinter steht. Ja, und hier sehen Sie auch, warum es manchmal vielleicht besser sein kann, bei dem NFA zu bleiben und tatsächlich einen soartigen Algorithmus auszuführen und das Wortproblem dann auf der NFA-Basis zu lösen. Da kriegen Sie nämlich ein Q-Quadrat rein. Wenn Sie aber erstmal den DFA bilden, kann es Ihnen passieren, dass der DFA explodiert und dann kriegen Sie ein 2 hoch Q rein. Das heißt, es kann passieren, dass die Komplexität eben nicht kleiner, sondern größer wird und deswegen ist es manchmal besser, beim NFA zu bleiben. Gut. Leerheitsproblem. Wie kann ich herausfinden, ob jetzt nehmen wir einen DFA oder NFA, es macht keinen Unterschied, also ein endlicher Automat. Und wie kann ich entscheiden, ob der leer ist, das heißt, ob die Sprache leer ist, die von dem erkannt wird? Ja, das muss man einfach ein bisschen umformulieren, dann sieht man es. Was heißt das, dass die Sprache leer ist von dem Automaten? Das heißt eben, dass Sie aus dem Anfangszustand keinen Endzustand erreichen können. Das heißt, das ist ein Suchproblem in einem Graphen, denn die Automaten sind dann nichts anderes als Graphen. Das heißt, Sie müssen einfach ausgehend von dem Startzustand suchen, ob Sie einen Endzustand erreichen können. Und Sie brauchen natürlich jede Kante nur maximal einmal zu benutzen, denn wenn Sie ein zweites Mal versuchen durchzulaufen, das bringt nichts. Sie suchen ja irgendeinen Weg zum Endzustand, aber einen, der keine Schleifen drin hat. Wenn es einen mit Schleifen gibt, gibt es auch einen ohne Schleifen. Das heißt, Sie brauchen jede Kante maximal einmal zu benutzen. Und damit kriegen Sie für die DFA nämlich genau ja diese Komplexität hier, weil dann DFA hat nämlich gerade diese Anzahl von Kanten, das Produkt aus Anzahl der Zustände mal Kardinalität des Alphabets. In vielen Anwendungen ist natürlich das Alphabet fix, zum Beispiel ASCII oder sowas, und dann können Sie die Ausdrücke, die wir hier oben noch parametrisch in der Größe des Alphabets haben, die können Sie dann natürlich vereinfachen, und das ist dann einfach ein konstanter Faktor, der dann wegfällt in dem O von, und können das dann zu O von Q Quadrat oder O von Q, Kardinalität von Q vereinfachen. Das Endlichkeitsproblem, das ist ein bisschen klein wenig komplexer als das Leerheitsproblem. Beim Leerheitsproblem fragen Sie sich nur, finde ich einen Pfad vom Startzustand zu einem Endzustand? Beim Endlichkeitsproblem muss der Pfad auch noch eine nicht leere Schleife enthalten, die Sie dann mehrmals durchlaufen können. Also diesen Teil des Beweises, der ist intuitiv, den schreibe ich nur einfach hin. Das hoffe ich, dass Sie das sehen können, dass eben die Kardinalität der Sprache eines Automaten unendlich ist, genau dann, wenn Sie von dem Startzustand eine nicht leere Schleife erreichen können, von der aus ein Endzustand erreichbar ist. Das ist gerade eine alternative Charakterisierung von Endlichkeit der Sprache eines Automaten. Und jetzt müssen wir also dieses Problem lösen. Gibt es so einen Weg vom Startzustand über eine nicht leere Schleife zum Endzustand? Und das ist genau das, was wir jetzt tatsächlich mal ausformulieren, weil es ein bisschen länglicher ist. Also das ist dieses Finite-Test, der nimmt eben gerade so einen Automaten und versucht jetzt rauszufinden, ob der Automat eine endliche oder unendliche Sprache erzeugt. Und das macht er wie? Er berechnet erstmal die von dem Startzustand aus erreichbare Menge. Das heißt, wir haben eine Hilfsprozedur Reach, die kommt gleich darunter und die nimmt eine Menge von Zuständen und berechnet alle Zustände, die von der Menge aus erreichbar sind. Also das heißt, von irgendeinem Element der Menge aus erreichbar sind. Und wir beginnen halt mit dem Startzustand, gucken mal, wo wir überall hinkommen können mit dem Startzustand. Was machen wir dann? Jetzt versuchen wir, die nicht leeren Zyklen zu berechnen. Das heißt, ich gehe jetzt aus von allen erreichbaren Zuständen. Ich nehme also alle Zustände P, die erreichbar sind vom Startzustand, und für jeden von denen teste ich, kann ich von P wieder zurückkommen nach P, aber indem ich mindestens einen Schritt gemacht habe. Das heißt, das ist jetzt gerade dieses Reach. Ich rufe jetzt hier innen, was ist das für eine Menge? Ich nehme für jeden dieser Zustände, die erreichbar sind von Q0, bilde ich die Menge der Zustände, die von dem Zustand aus mit einem Schritt erreichbar sind. Das heißt, ich habe jetzt, hier wäre mein Q0, und dann komme ich hier zu irgendeinem dieser Ps in R. Und jetzt will ich wissen, das kann man kaum lesen, Das ist also ein Element von R. Und jetzt will ich wissen, gibt es da einen Zyklus? Das heißt, dann gehe ich doch erstmal einen Schritt mit A und dann frage ich mich, wenn ich jetzt von da aus alle erreichbaren Zustände berechne, das ist also diese Reach-Berechnung, ist da mein P wieder mit drin? Das heißt, kann ich von da aus mit irgendeinem Weg wieder zurück zum P kommen, denn dann habe ich eine Schleife entdeckt. Das heißt, das ist jetzt erstmal die Berechnung aller erreichbaren Schleifen, von Startzustand aus erreichbaren. Und dann muss ich nur noch testen, kann man jetzt von diesen Schleifen aus einen Endzustand erreichen? Das heißt, ich gebe jetzt einfach zurück den Wert dieses Boolschen Ausdrucks hier. Was macht der? Der berechnet alle von diesen Schleifen aus erreichbaren. Erinnern sich, Reach nimmt ja eine ganze Menge von Zuständen. Also das berechnet alles, was aus irgendeinem der Zustände, die in der Schleife drin liegen, erreichbar ist und schneidet das mit den Endzuständen. Und wenn das eine nicht leere Menge ist, dann heißt das eben gerade, ja, es gab einen Zustand, der in der Schleife liegt und von dem aus ein Endzustand erreichbar war. Und das ist jetzt die Boolsche Antwort. Das heißt, eigentlich ist der Name falsch, denn es müsste infinite heißen. Die sagt, ja, diese Prozedur, wenn eben gerade so ein Zustand gefunden wurde, der auf einer Schleife liegt und von dem aus ein Endzustand erreichbar ist. Das heißt, wenn das der Fall ist, dann ist das infinite eigentlich, statt finite. Und jetzt muss man nur noch sich überlegen, wie berechnen wir diese erreichbaren Zustände, gegeben einen Zustand, eine Zustandsmenge. Und das ist unsere zweite Funktion. Die nimmt also eine Menge von Zuständen k und berechnet jetzt iterativ, indem sie diese Menge immer weiter erweitert, um weitere erreichbare Zustände, eine Menge R, die sie dann zurückgibt. Und das R ist also das, was wir im Endeffekt berechnen. Und dieses W, das ist nur eine Worklist, also eine Menge, die wir noch abarbeiten müssen. Und am Anfang müssen wir noch alles abarbeiten und wir haben noch kein Resultat. Und dann nehmen wir immer ein, solange eben noch was abzuarbeiten ist, nehmen wir so ein Element, irgendeinen Zustand aus dieser Menge der noch zu explorierenden Zustände, nehmen die natürlich dann aus der Worklist raus und dann machen wir von dem Zustand aus gerade einen Schritt und tun den Zustand in die Erreichbaren rein und das, was nach einem Schritt erreichbar ist, in die Worklist. Aber nur, wenn der Zustand, den wir herausgenommen haben, nicht zufällig schon in R drin ist, dann brauchen wir nämlich nichts mehr zu tun. Dann haben wir den ja schon als erreichbar erkannt in irgendeiner früheren Iteration. Aber wenn er nicht drin ist, dann wird eben das P noch zu den Erreichbaren hinzugenommen und das W wird erweitert um alles, was man von dem P aus mit einem Zustand, mit einem Schritt erreichen kann. Also die Vereinigung über, ich gehe über alle Buchstaben rüber und gucke immer, was kann ich mit diesem Buchstaben von P aus erreichen? Und dann nehme ich die Vereinigung über all die Mengen und tue das noch zu meiner Worklist dazu. Also ich habe diese Suchfront um eins weitergeschaltet von meinem Zustand P aus mit allen möglichen Buchstaben A, B, C. Und die kommen dann alle noch in W hinzu, die man in einem Schritt erreichen kann. Und das war's auch schon. Das machen wir so lange, bis wir eben alle abgearbeitet haben. Es sind keine neuen mehr dazugekommen und wir haben die Worklist völlig ausgeschöpft und dann geben wir gerade das R zurück. Das ist also ein sehr High-Level, mengentheoretisch beschriebener Erreichbarkeitsalgorithmus. Fragen dazu? Und dann machen wir als letztes das Äquivalenzproblem für DFAs. Das ist auch entscheidbar. Das sieht erstmal nicht so einfach aus, aber das geht dann doch ganz gut. Und zwar folgt das nämlich jetzt ziemlich direkt aus dem, was wir bereits wissen. Wir wollen also wissen, ob zwei Sprachen äquivalent sind, nämlich die Sprachen von den beiden DFAs. Dann können wir dieses hier benutzen, das sagt, zwei Sprachen sind äquivalent, wenn eben die eine in der anderen enthalten ist und umgedreht. Und wie kann ich Enthaltensein testen? Hier ist der Enthaltenseinstest. Den kann ich eben darauf zurückführen, dass ich den Durchschnitt zwischen der einen Sprache und dem Komplement der anderen nehme und das auf Leerheit teste. Das heißt, Sie sehen, hier wird der Leerheitstest plötzlich relevant. Und wir wissen jetzt eben, wir können für DFAs den Komplement und den Durchschnitt wieder bilden. Das haben wir schon letztes Mal durchgenommen und das liefert wieder DFAs oder NFAs und das Leerheitsproblem ist eben für endliche Sprachen, endliche Automaten entscheidbar. Das war was, was wir zwei Folien vorher hatten. Also ist auch das gesamte Ding entscheidbar. Und das ist eben ein Standardentscheidungsverfahren, dass man zwei Enthaltenseinsprobleme löst. Und vielleicht machen wir das einfach mal ein Beispiel dazu. Und zwar möchte ich gerne wissen, ob die Sprache von dem regulären Ausdruck A hoch 4 Stern, ob die enthalten ist in der Sprache des regulären Ausdrucks A Quadrat Stern. Das ist natürlich nicht der Fall. Also ich mache jetzt kein Äquivalenzproblem, sondern ich mache jetzt nur die Einrichtung ein Enthaltenseinsproblem. Das heißt, wenn Sie eine Äquivalenz zwischen den beiden Sprachen testen wollten, dann müssten Sie natürlich die Enthaltensein, das Enthaltensein in beide Richtungen testen. Wir testen hier nur das Enthaltensein in die eine Richtung. Und das sollte jetzt schief gehen. Und dann machen wir doch wieder mal unsere Produktkonstruktion. Was wir nämlich machen wollen, wir wollen eben die genau, wir wollen testen, ob die eine Sprache, die linke, geschnitten mit dem Komplement der rechten, ob das leer ist. Das ist gerade das, was auf der, wenn wir wieder zurückgehen, hier war ja diese Äquivalenz, die wir jetzt ausnutzen wollen. Und dann malen wir mal die beiden Automaten auf. Den linken Automaten können wir direkt aufbauen, aufmalen. Das ist eben, der sieht so aus. Und ich gebe denen jetzt keine Namen, das ist nicht so wichtig, die Namen. 1, 2, 3, 4. Und dann wieder zurück. Und da steht natürlich überall ein A dran, das schreibe ich nicht dahin, weil wir haben eh nur A's in unserem Alphabet, also brauche ich da gar nichts an den Pfeil dran zu schreiben. Und das hier ist ein Endzustand. Das ist also gerade die Sprache der A hoch 4 Stern. Und dann haben wir eine zweite Sprache. Hier. Das ist die A Quadrat Sternsprache, das wollte ich mir ersparen, dann spare ich es mir auch wirklich. Und dann müssen wir da noch einen Endzustand nehmen. Wenn ich tatsächlich die Sprache A Quadratstern haben wollte, dann wäre der Endzustand der erste Zustand, der Startzustand. Ich will aber gerade die Komplementsprache haben, das heißt, das hier ist der Endzustand. Und jetzt kann ich so nach dem Schema, nach dem geometrischen Schema, was ich letztes Mal aufgezeichnet habe, eben den Automaten bilden, der das Kreuzprodukt dieser beiden ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Zustand hinmale, dann ist das eben gerade ein Zustand, der in dem Zustand ist und in dem Zustand gleichzeitig, also gerade ein Paar von dem Zustand hier und dem Zustand. Und dann verhält er sich eben in dem einen Übergang wie der eine Automat, im anderen Übergang wie dem anderen. Und dann kann man das einfach so machen wie letztes Mal. In der einen Dimension, in der X-Achse bewegen wir uns einfach nach rechts, bis wir am Ende angekommen sind und dann gehen dann wieder zurück. Und in der Y-Achse gehen wir einfach hin und her. Das heißt, es sieht dann so aus, so und dann wieder so, das ist jetzt nicht ganz drunter, so, die sollten natürlich einigermaßen drunter sein unter ihren korrespondierenden Zuständen, das wäre also hier und der wäre hier und der letzte wäre hier. Und dann würden wir von hierher wieder zurückspringen und zwar indem wir auf der X-Achse ganz zurück und auf der Y eben nach oben springen. Dann sind wir also irgendwie so. Und wir haben natürlich noch mehr Zustände, aber die brauchen wir im Prinzip nicht einzuzeichnen. Das heißt doch, die müssen wir schon einzeichnen. Entschuldigung, ich habe jetzt mit einem Zustand mit dem ziemlich beliebigen Zustand angefangen. Mit welchem hätte ich wirklich anfangen sollen? Ich hätte mit dem hier anfangen sollen, weil das nämlich Entschuldigung, nein, das war schon richtig, was ich gemacht habe. Das war völlig richtig. Ich habe jetzt also von dem Startzustand, denn das hier ist der Startzustand unseres Produktautomaten. Von dem aus habe ich das exploriert. Und ja, was sehen wir jetzt, wenn wir uns diesen Automaten angucken, den wir da gebaut haben? Ja? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Genau, es gibt in dem Automaten keinen Finalzustand. Das heißt, dieser Automat ist leer. Und Sie kriegen natürlich, wenn Sie jetzt die anderen Teile des Produktautomaten bauen, kriegen Sie Endzustände rein. Aber diese anderen Teile sind eben nicht erreichbar von dem Startzustand. Und damit haben wir jetzt hier mechanisch bewiesen, dass eben diese Sprache, dass eben L von A hoch 4 Stern geschnitten L A Quadrat Stern quer, dass die leer ist, weil der Automat keine Endzustände hat, also jedenfalls die erreichbaren Teile des Automaten. Sie haben natürlich hier zum Beispiel haben Sie einen Endzustand in dem Produktautomaten, aber der ist vom Startzustand aus nicht erreichbar. Und damit ist das. Und das ist auch, was man so, sollte man das auch programmieren, dass man nicht alle möglichen Elemente des Kreuzprodukts der beiden Zustandsräume bildet, sondern nur die, die auch tatsächlich vom Startzustand erreichbar sind. Fragen dazu? Und das ist jetzt hier so geometrisch hingezeichnet, aber in Wirklichkeit ist eben die Konstruktion, wenn Sie sich angucken, ist zum Beispiel, wenn das hier der Zustand 3 ist und das hier ist der Zustand 1, also in dem, wenn man das mal Q3 und den nehmen wir mal P1, dann wäre der Zustand hier, das ist gerade der Zustand, der aus dem Paar besteht, ja, in irgendeiner Reihenfolge, nehmen wir mal P1, Q3. Und den habe ich nur explizit nicht benannt, weil er sich aus der Geometrie heraus eindeutig ergibt. Aber wenn Sie eben die saubere Konstruktion machen, dann müssten Sie den Dingern Namen geben und dann hätte der eben gerade den Namen, ich bin ein Paar aus den beiden korrespondierenden Zuständen von den beiden Automaten. Jetzt haben wir das Äquivalenzproblem zurückgeführt auf das Teilmengenproblem auf das Schnittproblem. Und jetzt kann man das noch ein bisschen genauer mit der Komplexität sich überlegen. Die Behauptung ist, dass das Äquivalenzproblem für DFAs gerade das Produkt der Zustandsräume mal dem Produkt mal der Kardinalität des Alphabets ist, und das ist nicht schwer zu sehen, gegeben also zwei DFAs M1 und M2 mit N und M Zuständen, dann kann ich die Produktkonstruktion benutzen, um den Durchschnitt zu bauen zwischen dem einen Automaten und der Komplementierung des anderen, und die Produktkonstruktion gibt uns in beiden Fällen M mal N Zustände, weil sie eben gerade einen Automaten der Größe M und einen der Größe N miteinander multiplizieren. Wieso hat sich eigentlich die Größe gar nicht geändert? Also wir haben ja einen Automaten komplementiert. Der hat sich deswegen nicht geändert, weil bei der Komplementierung von DFAs ich einfach nur End- und Nicht-End-Zustände vertausche und sonst nichts passiert. Aber wenn das einer von den beiden ein NFA wäre, dann würde es teurer. Dann müsste ich nämlich an der Stelle erstmal noch determinieren. Gut, Das war also die, die einfache Version. Und wenn Sie jetzt für NFAs sich dieselbe Frage stellen, Äquivalenzproblem für NFAs, da wird daraus plötzlich die 2 hoch der, in dem Fall dann die Summe der Größen der Zustandsräume bei fixem Sigma, das haben wir jetzt der Einfachheit halber mal unter den Tisch fallen lassen, nehmen wir an, das Alphabet ist einfach ein für allemal fixiert und das ist auch wieder sehr einfach zu sehen, Sie haben 2 NFAs mit M und N Zuständen, dann bauen Sie daraus erstmal DFAs mit 2 hoch M, 2 hoch N Zuständen und dann machen Sie den Äquivalenztest aus der vorherigen Folie und dann kriegen Sie eben gerade das Produkt der Zustandsräume 2 hoch M mal 2 hoch N und das ist gerade die Komplexität da oben. Korollar ist natürlich, dass Sie auch jetzt das Äquivalenzproblem zwischen regulären Ausdrücken entscheiden können. Wie? Naja, Sie wandeln die regulären Ausdrücke erstmal in DFAs um oder NFAs und dann wenden Sie das Entscheidungsproblem für die Äquivalenz von DFAs oder NFAs an. Und das ist was man durchaus häufiger haben möchte, sind die beiden regulären Ausdrücke äquivalent. Und machen wir doch da mal ein kurzes Beispiel für den Äquivalenztest von regulären Ausdrücken. Wenn ich zum Beispiel mir überlegen wollte, dass 1 Stern gefolgt von einer 1 äquivalent ist mit 1, 1 Stern, wie könnte ich das jetzt machen mit den Verfahren, die wir hatten? Wandeln wir mal die beiden Automaten, die beiden regulären Ausdrücke um in Automaten und testen dann was drauf. Der hier 1, 1 Stern, der ist ganz simpel. Sie haben hier einen Startzustand, dann haben Sie, brauchen Sie mindestens eine 1. Dann kommen Sie hier in den Zustand, da können Sie beliebig lange bleiben und das ist auch ein Endzustand. Wie sieht der hier aus? Der sieht jetzt ein bisschen nicht deterministischer aus. Der ist nämlich glücklicherweise gerade ein DFA gewesen. Der hier sieht so aus, dass Sie erstmal beliebig lang mit der 1 in dem Startzustand bleiben können und dann irgendwie eine 1 kriegen und dann in den Endzustand übergehen. Und jetzt müssen Sie zeigen, dass diese beiden Automaten äquivalent sind und das will ich jetzt hier nicht tatsächlich durchführen, aber das ist der Fall, wenn Sie diese ganzen Tests machen mit Enthaltensein ineinander und die beiden oder den zweiten in den DFA umwandeln und so weiter. Das heißt, das ist unter Umständen auch nicht sofort einsichtig, aber dafür haben wir dann zumindest sehr schöne Algorithmen, die das machen können. Und das Fazit ist natürlich, dass A, die ganzen Probleme entscheidbar sind, aber B, dass die Codierung von einem Problem sehr stark oder von einer Eingabe sehr stark die Komplexität beeinflussen kann, dass eben die NFAs typischerweise eben eine schlechtere Komplexität mit sich bringen, weil man sie für manche Probleme erst in DFAs umwandeln muss. Ja, und jetzt möchte ich ein Entscheidungsverfahren direkt auf regulären Ausdrücken besprechen. Das heißt, es ist eigentlich kein Entscheidungsverfahren, das ist ein Lösungsverfahren. Bis jetzt ging es um Beweisen von Äquivalenzen von regulären Ausdrücken zum Beispiel über die Automaten. Aber jetzt will ich was anderes machen. Ich möchte jetzt reguläre Gleichungen über regulären Ausdrücken lösen. Und jetzt fragen Sie sich, wieso will man sowas machen? Das ist eine Alternative und fürs Hinschreiben angenehmere Methode, um aus einem Automaten einen regulären Ausdruck zu bekommen. Das heißt, dieses Problem Automat auf regulären Ausdruck kann man dadurch lösen, dass man einen Zwischenschritt einführt, indem man den Automat in ein Gleichungssystem überführt und dann das Gleichungssystem löst. Und was man da macht, ist ziemlich genau das, was man auch mit diesen RIJK gemacht hat. Nur ist dieses mit den Indizes total verwirrend. Das möchte man nicht auf Papier durchführen. Programmieren kann man das gut. Das hier lässt sich auch auf dem Papier sehr gut durchführen. Und deswegen möchte ich diese Methode Ihnen noch nahebringen. Und es ist natürlich insgesamt interessant, dass man Gleichungssysteme über regulären Ausdrücken lösen kann. Jedenfalls Gleichungssysteme einer bestimmten Bauart. Aber die Anwendung, die wir damit hauptsächlich verbinden, ist diese Übersetzung hier von Automaten in reguläre Ausdrücke. Und hier ist ein Beispiel, wie man von dem Automaten zu dem Gleichungssystem kommt. Das sei jetzt also ein Fragment von einem Automat, da können noch viele andere Transitionen dabei sein, die jetzt zum Beispiel aus dem Q2 wieder reinführen oder in das Q2 rausführen oder da reinführen. Aber wir betrachten mal nur diesen Teil und nehmen mal an, der Teil, der jetzt nur Q1, Q2 und Q3 involviert und die Transition zwischen den dreien, der sei hier vollständig. Und dann definieren wir eine Sprache. Wir haben bis jetzt immer Sprachen von Automaten definiert und das sind im Prinzip die Sprache der Wörter, die von dem Anfangszustand in den Endzustand führen. Jetzt kann man aber allgemein fragen, man kann ja jedem beliebigen Zustand in dem Automaten eine Sprache zuordnen, nämlich all die Wörter, die von dem Zustand in den Endzustand führen. Und das ist genau das, was wir hier machen. Da der Automat so schöne Nummerierungen hat, Q1, Q2, Q3, nennen wir die Sprache einfach LI. Das ist eben die Sprache, die von QI in einen Endzustand führt, also die Menge der Wörter, so dass eben, wenn Sie Delta auf den Zustand QI und das Wort anwenden, kommen Sie in einem finalen Zustand raus. Und dann kann man diese drei Sprachen miteinander in Beziehung setzen. L1 ist jetzt gerade, also die Sprache, die uns von L1, von Q1 in den Endzustand führt, das ist gerade, ja, Sie können entweder ein A machen und wieder nach L1 kommen, das heißt, das ist dieser Teil hier, der kommt direkt von dieser Schleife hierher, oder BL2, das ist gerade diese Transition hier, Sie können eben nach einem B, mit einem B beginnen und dann ein Wort nehmen, was Sie von L2 in einen Endzustand führt, oder Sie können eben ein C nehmen und nach Q3 gehen und dann ein Wort nehmen, was Sie von Q3 in einen Endzustand führt. Das ist jetzt noch kein Gleichungssystem auf regulären Ausdrücken, das ist eins auf Mengen, wo man die Mengenoperation Vereinigung und die Mengenoperation Konkatenation zweier Mengen von Wörtern benutzt. Und diese Mengen, die müssen aber reguläre Ausdrücke durch reguläre Ausdrücke repräsentierbar sein. Das folgt zum Beispiel aus der Tatsache, dass wir die Automaten in reguläre Ausdrücke konvertieren konnten. Daraus folgt das direkt, dass also jeder dieser Sprachen, die von irgendeinem beliebigen Zustand in einen der Endzustände führt, dass das ein regulärer Ausdruck sein muss, also eine reguläre Sprache. Und damit können wir statt dieser mengenbasierten Form das Ganze auch umschreiben als einen regulären Ausdruck. Und dann nennen wir die eben X1, X2, X3. Das sind jetzt die regulären Ausdrücke, die gerade für die Sprachen L1, L2, L3 stehen. Die kennen wir nicht. Das sind Variablen. Die möchten wir gerne herausfinden. Und wir werden jetzt eine Methode kennenlernen, wie man Gleichungen dieser Bauart, und das ist ja schon eine relativ spezielle Bauart, da steht auf der einen Seite nur einfach eine Variable für einen regulären Ausdruck und auf der anderen Seite steht so eine Summe von jeweils so einfachen Produkten von einem Zeichen und dann wieder eine Variable. Das heißt, das ist gerade diese rechtslineare Grammatikform und wenn man die verlässt, dann funktioniert das auch nicht mehr. Aber hier bei dieser Bauart funktioniert's. Und das ist das, was ich schon sagte, dass die XI gerade die regulären Ausdrücke sind, die die Sprache LI repräsentieren. Das war jetzt alles nur ein Beispiel, um zu motivieren, wie man von dem Automaten zu einem Gleichungssystem kommt. Und jetzt kommt hier der Kern der Lösung des Gleichungssystems. Das wird ein iterativer Prozess sein und in jedem Schritt werden wir für eine Variable lösen, also eine Variable eliminieren. Und das ist genau die Vorschrift, die es einem erlaubt, eine Variable zu eliminieren oder für eine Variable die Lösung auszurechnen. Und zwar nehmen wir, das hat jetzt nichts erst noch nichts mit regulären Sprachen zu tun. Das funktioniert für beliebige formale Sprachen. Wenn also A, B und X Sprachen sind und, wichtig, in A kommt das leere Wort nicht vor, dann gilt diese Implikation, dass wenn ich eben eine Gleichung habe, X ist gleich AX vereinigt B, dass dann das X gerade die Menge A Stern B sein muss. Das heißt, hier kriege ich eine Lösung für ein sehr simples Gleichungssystem über formalen Sprachen geliefert. Für diese Einschränkung, dass das A kein leeres Wort enthalten darf. Und das werden wir jetzt noch nicht beweisen, sondern wir werden es erstmal einfach benutzen als Blackbox und dann, aber jetzt können wir das Ganze, weil im Endeffekt wollen wir keine Gleichungen über Sprachen lösen, sondern wir wollen Gleichungen über regulären Ausdrücken lösen und das kann man natürlich dann jetzt transferieren. Das heißt, wenn ich reguläre Ausdrücke Alpha, Beta und X habe, X ist eine Variable für einen regulären Ausdruck und ich weiß, dass das die Sprache von Alpha eben nicht das Wort leere Wort enthält, dann kann ich so eine Gleichung auch lösen, indem ich dann sage, das X ist dann äquivalent mit Alpha Stern Beta. Also immer den Vorfaktor vor dem X, der kann beliebig oft kommen und dann am Ende noch ein Abschluss mit dem additiven Beta. Ich werde hier für dieses oder für die Alternative oft das so aussprechen, als ob es ein Plus ist, weil es sich eben algebraisch sehr stark wie eine Addition verhält. Deswegen spreche ich dann oft von einem additiven Faktor, aber es ist eben eine Alternative in der Sprache der regulären Ausdrücke. Und warum haben wir diese Einschränkung hier, dass A das Epsilon nicht enthalten darf? Das ist der Grund ist, dass jetzt hier als Spezialfall, wenn A gerade gleich dem Epsilon wäre, also gerade der Menge mit dem Epsilon wäre, das hier hat keine eindeutige Lösung, dieses Gleichungssystem, diese einzelne Gleichung. Für X können Sie ziemlich viele Lösungen angeben, nämlich jedes X, was oberhalb von B liegt, ist eine Lösung. Wenn Sie es da einsetzen, dann kriegen Sie eben Epsilon mal X ist ja einfach nur X und dann haben Sie X vereinigt mit B, naja, das ist wieder nur X, weil X B ja schon drin ist und damit ist es eine Lösung davon. Das heißt, diese schöne Eindeutigkeit, dass ich eben sagen kann, X muss das sein, das funktioniert nur, wenn das kein Epsilon drin hat und in unserer Anwendung werden wir das auch nicht haben, insofern genügt uns dieser Spezialfall. Zweitens, wenn wir diese Gleichung verallgemeinern, auch nur was vielleicht aussieht wie ein bisschen, dann funktioniert das im folgenden Sinne nicht mehr, dass wenn Sie jetzt diese Gleichung haben, wo Sie also auch noch hinter diese Variable was geschrieben haben, ein B oder irgendwas, dann ist die Lösung von dieser Rekursionsgleichung für die Sprache X ist nicht mehr regulär. Das heißt, es funktioniert schon noch. Es gibt dafür Lösungen, und die werden wir auch kennenlernen in Kürze, aber es führt eben aus den regulären Sprachen raus. Und was wir hier kennenlernen werden, ist eben Lösung von einem Gleichungssystem, was uns wirklich reguläre Ausdrücke gibt und nicht, in dem Fall wäre es nämlich eine kontextfreie Sprache, die wir da definieren. Und jetzt machen wir erstmal ein Beispiel, bevor wir uns das im Detail angucken, denn wir haben jetzt im Prinzip schon alles beisammen, um diese Umwandlung erst vom Automaten in die regulären, vom Automaten ins Gleichungssystem und vom Gleichungssystem in den regulären Ausdruck tatsächlich durchführen zu können. Und Moment, haben wir das hier? Ich gucke gerade, ob ich es auf dem Zettel habe. Nein, das habe ich nicht. Dann müssen wir es ad hoc machen. Hoffentlich funktioniert das. Und dazu brauchen wir erstmal das Gleichungssystem. Und das ist natürlich nicht sehr schwierig aufzuschreiben. Ich brauche also alle drei Zustände haben jeweils einen zugeordneten regulären Ausdruck, den wir suchen. Und es wäre eben x1 ist gleich ich mache das mal nicht hier drauf, mache ich auf dem Zusatzblatt, aber da muss ich mir merken, wie es aussieht. Also x1 ist ups. Okay, da kann man mit A nach 2 und mit B nach 3 gehen. Okay, schreiben wir das mal auf. Das können wir hier löschen. Also x1 ist A, x2 oder B, x3. Das ist das Erste. Gehen wir mal zurück. Dann x2, da kann ich entweder mit B in 2 bleiben oder ich kann mit A wieder zurückgehen. Okay. x2, ich kann mit B in x2 bleiben oder mit A nach x1 zurückgehen. Und was ist das Dritte? Das ist x3. Von x3 kann ich wieder nach x1 mit B und mit A nach x2. x3 ist gleich ax1, wenn ich mich richtig, und das müssen wir erstmal gucken, das habe ich unter Umständen falsch. 3, nee, nee. Ah, danke. Das, ja. Dann machen wir das einfach. Und da habe ich auch einen Fehler gemacht. Ja, Sie dürfen jetzt überlegen, was muss hier eigentlich der Stern sein? Das Fragezeichen, das x2. Ich will ja die Wörter charakterisieren, die mich von x2 in einen Endzustand bringen. Und da kann ich entweder einen A machen, dann bin ich in x1, in 1 und dann muss ich von da zu einem Endzustand. Oder ich kann ein, ja, das ist das eine, ich kann ein B machen und dann bin ich in x2 und gehe von dem in den Endzustand. Aber ich bin ja auch bereits in einem Endzustand. Das heißt, ich kann auch hier einfach noch ein Epsilon machen. Das ist also auch eine Möglichkeit, die ich übersehen hatte. Und wenn ich also in dem Endzustand bin, dann ist es einfach nur das additive Glied ist dann ein Epsilon. Und hier mit dem x3 sehen wir genau dasselbe. Ich kann unter b nach x1 oder a nach x2 oder eben auch mit Epsilon bin ich direkt in einem akzeptierenden Zustand. Und das muss ich jetzt lösen und das kommt auch auf der nächsten Folie. Das heißt, hier nochmal zur Wiederholung das Gleichungssystem. Und das lösen wir jetzt rein mechanisch. Und wir picken uns jeweils eine Gleichung raus und lösen die nach einer Variable auf. Und dann benutzen wir Ardens Lemma, um das zu lösen. Das heißt, hier haben wir jetzt die zweite Gleichung für x2 genommen und löse die nach x2 auf. Was habe ich jetzt hier gemacht? Hier habe ich es völlig ohne Klammern hingeschrieben. X2 ist gleich AX1, BX2, Epsilon. Hier schreibe ich es mit Klammern hin. Warum habe ich das jetzt mit Klammern hingeschrieben? Weil das jetzt nämlich genau von der Form ist, die wir brauchen, um Ardens Lemma anzuwenden. Jetzt haben wir eben gerade, X2 ist gleich irgendein A. Nee, das, Entschuldigung, es hieß nicht A, das haben wir Alpha genannt. Ein Alpha, dann wieder x2 oder und dann irgendein Beta. Und das ist eben gerade unser Alpha und das ist gerade unser Beta. Und jetzt kann ich das Ganze nach Ardens Lemma auflösen, dann weiß ich nämlich, x2 ist äquivalent zu Alpha Stern Beta, vorausgesetzt in dem Alpha Stern, in dem Alpha kommt kein Epsilon drin vor und das ist jetzt gerade die Situation, dass wir davor immer so einzelne Buchstaben haben, die sind eben nicht Epsilon, das heißt, das funktioniert und damit ist das jetzt Alpha Stern, das wäre gerade, ach so, ja, brauchst nicht hinzuschreiben, also es müsste eigentlich B Stern und dann gefolgt dieses AX1 oder Epsilon sein. Schauen wir mal. B Stern gefolgt von AX1 oder Epsilon. Also das hat funktioniert. Und jetzt habe ich eine Lösung von X2, die natürlich weiter andere Variablen enthalten kann. Aber jetzt kann ich X2 überall ersetzen und dann habe ich eben eine Variable weniger. Also ich setze das zurück ein in die anderen beiden Gleichungen und kriege damit, ja, das ist einfach nur die direkte Einsetzung von diesem x2 und dasselbe hier in dieses x2 kann ich eben auch diesen Ausdruck hier links, hier rechts einsetzen. Und jetzt fängt das Ganze natürlich an, sich ein bisschen aufzublähen, aber es ist eben, es sind sehr algebraische Dinge und die ist man gewöhnt zu manipulieren. Das ist so ähnlich, als ob sie Polynome manipulieren. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir multiplizieren das jetzt nämlich aus und klammern die Variablen jeweils aus, damit es wieder in dieser schönen Form ist, Summe von Vorfaktor mal Variable. Das heißt x1, wenn man das jetzt hier macht, was passiert, das x1, das hat nur als Vorfaktor dann eben a, b Stern a und der Rest ist dann, achso ja, und das x3, was hat da als Vorfaktor? Das b natürlich, aber da ist glaube ich noch ein a oder vielleicht auch noch, ja genau, ein a müsste auch noch davor kommen. Genau, das ist das a, b Stern a vor dem x1 und das a, b Stern, das ist gerade das Resultat von der Außenmultiplikation mit dem Epsilon und als letztes das bx3, ah ja, okay, dann war das a nicht vor dem bx3. Und dasselbe kann man auch für die andere Gleichung hier machen und dann kriegt man wieder hier die Standardform, mit der man jetzt wieder weitermachen kann. Und jetzt nehmen wir uns zum Beispiel, weiß nicht genau, was ich gewählt habe. Ah, da war ich zu schnell. Das war noch nicht die Lösung, sondern hier kam noch ein bisschen mehr. Das hätte mich auch gewundert. Aber ohne das jetzt im Genauen durchgehen zu wollen, das sind eben die Rechenregeln, dass man ausmultiplizieren kann, die Konkatenation über die Alternative. Dann kriegen wir das Gleichungssystem. Jetzt wählen wir uns ja, x3a, das ist sehr schön. x3 ist schon gelöst hier. Das x3 kommt links ja nicht mehr, nur links vor und rechts nicht mehr. Das heißt, wir können den Ausdruck direkt einsetzen in die erste Gleichung. Und dann kriegen wir was etwas Unangenehmes. Aber jetzt machen wir wieder das Gleiche. Wir multiplizieren eben aus. Das heißt, dann kriege ich, das ist ein Vorfaktor vor x1. Hier haben wir nochmal einen Vorfaktor vor x1. Und das ist der Rest ist alles das additive konstante Glied. Das heißt, wenn man das kriegt, ja, ich habe es nochmal weiter ausgeklammert, dann haben wir hier a, b, a Stern ist hier und hier diese Ausmultiplikation, die findet sich jetzt hier. Und das hier, das ist, glaube ich, das müssten gerade diese drei sein. Ah, da war noch die Multiplikation mit dem B hier, deswegen kriegen wir B, A, B Stern und B ist dann der Teil und das A, B Stern ist dann das Übrige. Ja, und jetzt können wir wieder Artens Lemma anwenden, weil wir wieder etwas von dieser Bauart haben. X1 gleich Alpha, X1 oder Beta und das ist eben unser Alpha und das hier ist unser Beta und dann kriegen wir diese Iteration, das ist gerade die, der Stern hier ist neu, das ist gerade da innen drin und das ist hier, was dahinter kommt. Und das Ganze ist natürlich jetzt sehr komplex geworden, aber es ist trotzdem etwas, was man auf dem Blatt gut nachvollziehen kann und anders als wenn Sie jetzt mit RIJK manipulieren. Und ja, wie ist jetzt der Gesamtalgorithmus? Sie wandeln erstmal Ihren endlichen Automaten in mit n Zuständen in ein Gleichungssystem mit n Gleichungen und n Variablen um, das dann diese allgemeine Gestalt hat, die Sie da sehen. Und das ist eben immer Multiplikation von einem Buchstaben mit einem regulären Ausdruck, davon eine Summe und am Ende noch so ein konstanter regulärer Ausdruck, der keine Variable mehr enthält. Und jetzt muss man sich überlegen, wie sehen jeweils diese AI-Vorfaktoren, diese AIJ aus, die sind eben alle Möglichkeiten, wie sie von dem Zustand X, QI in den Zustand Q1 in dem Fall kommen. Das ist also alle diese Summe, die Sie hier bilden. Das ist nicht ein einzelnes Buchstabe, Entschuldigung, das war vorhin falsch, das ist nicht ein einzelner Buchstabe, sondern das ist einfach eine Summe über all die ausgehenden Zeichen. Also wenn Sie jetzt hier haben, Ihr QI, und dann können Sie da irgendwo hingehen, und das sind gerade die C1 bis CK, die Sie hier haben. Das ist gerade, was ich hier schreibe. Das sind all die Buchstaben, die Sie von QI nach QJ bringen. Und das soll Ihre Menge C1 bis CK sein. Und über die bilden Sie dann einfach die Summe. Und dann dieser letzte Teil, ja, der ist entweder 0, falls insbesondere Sie keine Transition haben, die von I nach J führt, dann wäre ja der erste Teil hier einfach leer. Entschuldigung, der erste Teil. Ich bin lass mich gerade mal wegmachen. Das ist ein Spezialfall, falls das hier eine leere Menge wäre. Sie haben keine Transitionen zwischen I und J, dann müssen Sie ja trotzdem irgendwas hinschreiben und dann nehmen Sie den regulären Ausdruck 0. Und das hier, jetzt kommen wir dazu, das ist eben, falls Sie bereits in einem Endzustand sind, dann dürfen Sie da noch ein Epsilon hinschreiben. Und wenn Sie noch nicht in einem Endzustand sind, also wenn das QI kein Endzustand ist, dann schreiben Sie da einfach die leere Menge hin. Dann können Sie es natürlich auch einfach weglassen. Aber das ist der Uniformität halber, kommt da immer noch ein BI. Und das ist eben, falls Sie in einem Endzustand waren, also falls das QI, was hier zu korrespondiert, falls das ein Endzustand ist, dann kriegen Sie noch zusätzlich da ein Epsilon rein. Und jetzt lösen Sie einfach das Gleichungssystem so wie vorgeführt, schrittweise und jeweils mit Hilfe von Ardens Lemma, wenn Sie das Gleichungssystem in diese Form gebracht haben, irgendein XI ist gleich irgendein regulärer Ausdruck Alpha, dann wieder XI oder ein regulärer Ausdruck Beta. Dann können Sie sagen, ah ja, jetzt können wir wieder Alpha Arden anwenden und sind glücklich. Und Sie haben nur einen einzigen Startzustand und das ist gerade der reguläre Ausdruck XK, beschreibt jetzt damit die Sprache des Automaten, nämlich die Menge aller Wörter, die Sie von diesem Startzustand aus in einen der Endzustände bringen. Das heißt, das ist der vollständige Algorithmus. Und jetzt bleibt uns nur noch Ardens Lemma zu beweisen. Das haben wir noch aufgeschoben und dafür ist noch gut Zeit. Also, wir haben die Situation, jetzt, das funktioniert ja für beliebige Mengen von Wörtern und nicht nur für reguläre Ausdrücke, und wir beweisen es auf dieser allgemeinen Ebene. X erfüllt also die Gleichung, dass es dasselbe ist wie AX vereinigt B. Und wir nehmen weiterhin natürlich an, dass das Epsilon nicht in A drin vorkommt, das wir mal an der einen Stelle brauchen. Und jetzt versuchen wir das mal naiv zu lösen, und indem wir das immer weiter in sich selbst einsetzen, dann kann man nämlich ein gewisses Schema erkennen. Also, das ist unser Start. Jetzt setzen wir auf der rechten Seite in das X wiederum AX vereinigt B ein, hier an der Stelle, und dann multiplizieren wir aus. Und dann sieht es eben so aus, a Quadrat x vereinigt a, b vereinigt b, indem ich einfach hier das a sowohl daran als auch daran multipliziert habe. Das war ja eine der Rechenregeln über formalen Sprachen. Und jetzt kann ich es nochmal einsetzen. Jetzt habe ich wieder ein x hier und da kann ich ax vereinigt b einsetzen und kann es wieder ausmultiplizieren und dann sieht das so aus. Und das Interessante ist, dass Sie vorne immer stehen haben, irgendeine Menge mal x vereinigt irgendwas, wo das x nicht mehr drin vorkommt. Und das kann man jetzt immer weiterführen, aber das verleitet einen jetzt zu der Vermutung, dass man diese Gleichung, dass man da eine etwas andere Form sich überlegen kann, und zwar, dass da auch gelten muss im Allgemeinen, dass das x ja irgendwie x, a hoch n mal x vereinigt und dann aber die Summe oder die Vereinigung aller a Stern b, also nicht a Stern b, also aller a hoch i b, wo a, i kleiner als n ist. Und das ist genau das, hätte ich Ihnen auch gleich zeigen können. Also das ist jetzt die Verallgemeinerung von, sagen wir mal, diesem dritten Schritt hier, dass Sie haben hier sozusagen noch etwas, wo das x drin vorkommt, und hier haben Sie schon einen Teil der Lösung ausgerechnet. Sie haben ausgerechnet, das ist eine Summe von a Quadrat oder wie auch immer, also von ziemlich hohen Potenzen von a ist, gefolgt von b und all diesen Potenzen. Das heißt, das ist ja auch ein Weg dazu. Das hier riecht schon sehr stark nach a Stern b. Aber es ist noch nicht a Stern b. Wir haben sozusagen noch eine Differenz und die steckt noch hier drin. Das heißt, wir haben, das ist ein Lösungsverfahren, das liefert uns eine endliche Approximation, nämlich die Vereinigung dieser a hoch i b und dann aber noch ein Restglied. Und das, soweit wissen wir das und das werden wir jetzt benutzen. Nein, das wissen wir noch nicht, das müssen wir gleich zeigen, aber das ist dann das Entscheidende, die entscheidende Eigenschaft, die uns dann erlaubt, das hier rauszukitzeln. Okay, das zeigen wir also mit Induktion. Die Induktion ist nichts anderes als dieser Einsetzungsprozess, den wir da oben irgendwann mal abgebrochen haben, aber mit der Induktion können wir ihn ganz allgemein führen. Wenn ich n gleich 0 setze, ja, dann wird das Ganze sehr einfach. Dann steht nämlich gerade x ist gleich ax, ja, und dann haben wir da nur noch i ist gleich 0, das heißt, haben wir a hoch 0, das ist einfach nur das leere Wort, mal b ist einfach nur b, das heißt, das hier wird dann hierzu. Und das ist ja gerade die Annahme, die wir haben. Hier oben. Wir nehmen an, das x erfüllt die Gleichung und jetzt wollen wir daraus eben herleiten, dass es von der Form a Stern b sein muss. Okay, Basis ist einfach. Jetzt machen wir den Schritt. Fangen wir mit der Induktionsbehauptung an, dass x a n plus 1 mal x vereinigt für alle i, also ich lese es nicht vor, also gerade das ist gerade diese Behauptung hier. Und mit der beginnen wir und jetzt müssen wir natürlich zeigen, dass die für n plus 1 auch gilt. Das heißt, ich muss dann am Ende, hier muss ich irgendwann n plus 2 stehen haben und hier statt dem n muss ich eben n plus 1 stehen haben. Beginnen wir also mal und zwar indem wir auch wieder diesen Einsetzungsprozess machen. Dieses x hier ersetzen wir jetzt wieder durch ax vereinigt b, genau wie wir es hier oben gemacht haben. Und dann multiplizieren wir wieder aus. Dann kriege ich eben hier vorne beim Ausmultiplizieren a hoch n plus 2 mal x. Aha, das ist schon ganz gut. Und da habe ich n plus 1 mal b. Das ist gerade die Multiplikation mit dem b. Und das hier, da hat sich nichts verändert. Aber was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich den Teil hier reinziehen. Weil das ist jetzt gerade das n plus erste Glied dieser Vereinigung, was uns noch gefehlt hat. Das heißt, der Teil hier, der bleibt unverändert, aber die beiden habe ich zusammengezogen und die wurden hierzu. Ja, und das ist ja auch genau das, was wir haben wollen. A hoch n plus 1, a hoch n plus 2 mal x vereinigt und jetzt die Vereinigung geht jetzt bis n plus 1. Also damit ist die Induktion hier abgeschlossen und wir haben diese Eigenschaft. Was hilft uns die? Okay, das ist also die Eigenschaft, die wir haben. Und die können wir jetzt benutzen, um tatsächlich zu zeigen, dass unser x a Stern b sein muss. Und das machen wir in beide Richtungen. Wir zeigen erstmal, a Stern b ist Teilmenge von x. Okay. Nehmen wir also irgendein Wort w in dem a Stern b und müssen zeigen, dass es dann auch in x ist. Und a Stern b ist ja nichts anderes als die Vereinigung aller a hoch i b, wobei i in n ist. Streng genommen, nach Definition ist es gleich dem da, ich habe das a Stern ersetzt, aber jetzt kann man natürlich in dieser Summe dieses b rein multiplizieren in diese Summe, in diese Vereinigung und an jeden einzelnen Teil der Vereinigung ran multiplizieren und dann wird es eben die Version hier. Okay, wenn w da drin ist, dann heißt es, es gibt ein n, dann muss es ja in irgendeinem dieser Teile Teile der Vereinigung gelegen haben. Es muss also ein N geben, sodass das W gerade A hoch NB ist. Okay. Und damit ist W auch in X? Ja, in der Tat. Denn das ist ja gerade unsere Annahme, nicht Annahme, das ist ja das, was wir gerade hergeleitet haben, dass das X eine Vereinigung von zwei Mengen ist und insbesondere dieser zweite Teil, der hilft uns natürlich, das hier zu bekommen, weil das ist ja gerade, diese große Vereinigung enthält ja gerade A hoch NB, also ist W auch da drin. Okay, das war einfach. Jetzt die umgedrehte Richtung. Sei X, nicht sei, wir müssen zeigen, dass X Teilmenge von A Stern B ist. Und jetzt ist W also ein beliebiges Wort aus X und sei N die Länge von W. Und jetzt wollen wir zeigen, dass es dass es in A Stern B ist und wir benutzen diesen Teil hier. Aber das Problematische ist, wenn wir jetzt wissen, dass es in X ist, dann wissen wir, dass es entweder hier drin ist oder hier drin ist. Wenn es in dem Teil hier ist, das ist gut, weil natürlich der Teil ist offensichtlich Teil hiervon. Das hier wiederum hilft uns nichts so viel, weil wir gar nicht genau wissen, was X ist. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, dass das W dass es aus dem rechten Teil kommt. Und jetzt brauchen wir auch, dass Epsilon nicht in A drin ist. Und daraus folgt nämlich, dass wenn ich das A hinreichend weit aufpumpe, nämlich N plus 1 mal, dann ist jedes Wort, wenn ich auch N plus 1 nehme, hat mindestens die Länge N plus 1, weil es muss ja mindestens am Anfang die Länge 1 gehabt haben und dann habe ich es N plus 1 mal aufgeblasen und dann ist es N plus 1. Das heißt aber, dass das W nicht hier drin ist. Das ist jetzt genau unser Trick. Damit zeigen wir, W kann nicht aus dem Teil gekommen sein. Warum? Naja, weil der Teil eben jetzt uns nur Wörter liefert, die zu lang sind. Unser Wort W hat ja gerade die Länge N und wir haben jetzt gerade lauter Wörter gekriegt aus diesem Produkt, die Länge mindestens N plus 1 haben. Das heißt, W kann nicht aus dem Teil sein. Ja, wunderbar. Damit muss W aus dem Teil gewesen sein und damit ist es natürlich auch in dem A Stern B, weil das ist die endliche Vereinigung. A Stern B ist diese unendliche Vereinigung hier über alle natürlichen Zahlen. Und wenn es in dem Präfix drin ist, bis zu irgendeinem N, A hoch N, B, dann ist natürlich insbesondere ein A Stern B drin. Ja. Und das war's auch. Und ich denke, jetzt Minimierung endlicher Automaten heute noch zu beginnen, macht keinen ganz großen Sinn. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen heute früher Schluss, aber im Zweifelsfall werde ich dann auch mal wieder um 5 Minuten überziehen.